Ja, wir haben heute ein Thema, das sich vielleicht einfach anhört, aber gar nicht so einfach sein wird. Das Thema heißt der neue Bund. Was ist der neue Bund? Habt ihr sicherlich schon oft gehört, den Begriff der neue Bund. Aber wenn man gefragt würde, was ist der neue Bund, das zu definieren und zu erklären, sicherlich keine einfache Übung, und auch Gelehrte tun sich oft damit schwer, genau zu sagen, was ist eigentlich der neue Bund. Wir werden, so Gott will, zwei Vorträge zu dem Thema haben. Heute eben die Frage, was ist der neue Bund? Und beim nächsten Mal, wenn ich Joachim richtig verstanden habe, schon nächste Woche, geht das in Ordnung, dann über den neuen Bund und die neue Schöpfung, also den besonders zukünftigen Aspekt des neuen Bundes. So um mal einen Fahrplan zu geben, was wir heute alles durchnehmen werden, und damit ihr im Voraus schon mal so ein bisschen roten Faden habt, einen Überblick, sonst könnt ihr den nämlich leicht verlieren, gebe ich mal kurz so die Gliederungspunkte an. Wir werden erstmal den Text zum neuen Bund lesen, das ist in Jeremia 31, und dann eben auch den Gesamtzusammenhang von Jeremia untersuchen. Dann werden wir Jeremia 31, eben diese Verse 31 bis 34, etwas genauer auslegen. Das ist der zweite Punkt. Dann der dritte Punkt ist, dass wir die sogenannte dispensationalistische Sicht, also diese Sicht, dass sich der neue Bund speziell auf Israel nur bezieht, die werden wir kritisch hinterfragen. Als vierten Punkt werden wir sehen, dass der neue Bund sehr wohl nicht nur irgendwie für Israel in der Zukunft gilt, sondern sehr wohl für die Gemeinde jetzt. Und dann am Schluss als fünften Punkt werden wir eine dreistufige oder unter drei Aspekten geschehene Erfüllung der Verheißung des neuen Bundes sehen. Und daran dann, das werden wir dann beim nächsten Mal weiter ausführen. Wir lesen jetzt erstmal den entscheidenden Text zum neuen Bund. Da, wo der Begriff der neue Bund zum einzigen Mal im Alten Testament vorkommt, obwohl der neue Bund, denke ich, auch noch viel öfters im Alten Testament erwähnt wird, das werden wir dann sehen, aber wir lesen erstmal Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Ihr könntet jetzt tatsächlich auch Hebräer 8 aufschlagen, denn da steht der Text auch. Hebräer 8, wenn ihr das parallel mit Finger drin oder zwei Bibeln nebeneinander vergleichen wollt. Ich gebe euch gleich die genauen Verse auch noch an. Hebräer 8, Vers, ab Vers 8 bis 12. Aber wir lesen natürlich den Originaltext jetzt aus Jeremia. Aber wie gesagt, in Hebräer wird ja sehr genau zitiert. Übrigens das längste Zitat eines alttestamentlichen Textes im Neuen Testament, also Jeremia 31 in Hebräer 8. Jeremia 31, Vers 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Ja, unser Gesamtthema von dieser Vortragsreihe ist ja die Frage, wird Israel wiederhergestellt? Gibt es eine Wiederherstellung Israels in der Zukunft? Und da müssen wir eben natürlich über alttestamentliche Prophetie sprechen. Wir haben bisher untersucht die Abrahams Verheißungen, wir haben geguckt, was ist eigentlich Israel, wir haben Römer 11 untersucht. Und jetzt wollen wir mal mit dieser Stelle aus Jeremia zu den prophetischen Büchern des Alten Testamentes kommen. Denn die Propheten des Alten Testamentes lehren ja eine Zukunftserwartung. Der alttestamentliche Glaube war auch ein auf die Zukunft ausgerichteter Glaube, nicht nur eben ein gegenwarts- oder irdisch orientierter Glaube, sondern die alttestamentlichen Propheten sagen verschiedene Dinge für die Zukunft voraus, was eben dann auch die Erwartungshaltung des alttestamentlichen Volkes Gottes war. Sie sagen das Kommen des Messias voraus. Sie sagen das Reich Gottes voraus. Sie sagen auch die Wiederherstellung Israels voraus. Man könnte noch nennen, die Ausgießung des Geistes, sagen sie voraus, den Tag des Herrn. Sie sagen auch den neuen Himmel und die neue Erde voraus. Und sie sagen eben auch den neuen Bund voraus. Das gehört natürlich alles irgendwo zu einem ganzen zusammengehörigen Komplex von einer Zukunftserwartung, die auch zusammengehört, dass Gott in der Zukunft sein Heil bringen wird für sein Volk. Ja, wir werden jetzt speziell sehen, wie war das bei Jeremia? Worum ging es da? Und diese Verheißung des neuen Bundes aus Jeremia wird eben von solchen Gelehrten, die diese buchstäbliche Wiederherstellung Israels vertreten, oft herangezogen, um diese Wiederherstellung Israels zu belegen. Stichwort tausendjähriges Reich. Wenn man manche Vorträge hört über das tausendjährige Reich, zum Beispiel von Arnold Fruchtenbaum, einem bekannten Ausleger, der spricht gar nicht über Offenbarung 20, wo ja im Neuen Testament zum einzigen Mal diese tausend Jahre genannt werden, sondern er spricht über Jeremia 31, über den neuen Bund. Und sagt also, man braucht das Neue Testament im Grunde gar nicht, um diese Wiederherstellung Israels zu lehren aus der Bibel. Man kann das allein anhand des Alten Testamentes. Und da sieht man schon ein Stück weit von dieser Problematik. Man blendet das Neue Testament aus und sagt, wir glauben an die Wiederherstellung Israels, an ein tausendjähriges Reich, aber allein auf Grundlage des Alten Testamentes. Das ist natürlich für uns als Christen schon mal ein Problem, denn wenn wir das Neue Testament, das Kommen des Herrn Jesus und die Offenbarungen in ihm irgendwie ausblenden, dann glauben wir im Grunde gar nicht, dann haben wir gar nicht diesen neutestamentlichen Glauben. Aber ich sage das, um das zu verdeutlichen, wie wichtig halt diese Stelle Jeremia 31 und der neue Bund ist für diejenigen, die an eine Wiederherstellung Israels in einem tausendjährigen Reich glauben. Der Dispensationismus, also diese Lehre, dass Israel buchstäblich wiederhergestellt würde, versteht das tausendjährige Reich als den neuen Bund. Also wenn wir heute vor der Frage stehen, was ist der neue Bund? Diese Dispensationalisten würden sagen, das tausendjährige Reich ist der neue Bund. Dort wird der erfüllt. Was aber war die historische Situation von Jeremia? Ich habe jetzt ein bisschen erklärt, wie die Dispensationalisten das sehen. Jetzt wollen wir mal gucken in Jeremia. Wir haben also sehr punktuell jetzt hier Jeremia 31 diese drei Verse rausgegriffen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen nicht nur den einzelnen Bäume, sondern den ganzen Wald betrachten. Die historische Situation von Jeremia, er war natürlich ein Prophet, der gewarnt hat vor der babylonischen Gefangenschaft. Eine Zuchtmaßnahme Gottes. Er war ein Prophet, der zur Buße aufgerufen hat, weil das Volk eben ungehorsam war. Das haben wir hier eben schon gelesen, weil sie den ersten Bund, nämlich den Sinai-Bund, nicht gehalten haben, weil sie sich nicht an die Gesetze und den Willen Gottes gehalten haben. Deshalb stand nun das bevor, was auch bei Mose schon angekündigt war, in 5. Mose, dass das Volk dann eben aus dem Land, das Gott ihnen gegeben hatte, wieder weggeführt wird. Das hat Jeremia angekündigt, dass sie weggeführt werden. Und Jeremia hat aber auch angekündigt, dass sie nach 70 Jahren wieder zurückgeführt werden. Schlagen wir Jeremia am Anfang auf. Jeremia ist, Kapitel 1, Vers 10, ein Prophet des Abbrechens und Aufbauens. Jeremia 1, Vers 10, seine Berufung. Der Herr spricht zu ihm und sagt: Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen und zu bauen und zu pflanzen. Also ein Prophet, der diese negativen, destruktiven Dinge schon ankündigt, das Ausreißen, das Abbrechen, womit natürlich gemeint ist, dass das Volk damals aus seinem Land herausgebrochen werden sollte und nach Babylon ins Exil musste, aber eben auch das Bauen und Pflanzen wieder, dass Gott sie wieder einpflanzen wird in ihr Land. Aber bemerkenswerterweise auch ein Prophet, nicht nur für Israel, übrigens für beide Teile Israels, Juda und Israel waren ja getrennt damals, zwei Reiche. Jeremia richtet sich an beide. Aber noch darüber hinaus, das haben wir in Vers 10 schon gesehen, auch als ein Prophet über die Nationen und über die Königreiche. Also ein sehr umfassender Dienst von Jeremia. Vers 5 könnten wir da noch lesen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Der Dispensationalismus sagt oder betont auch sehr stark, die alttestamentlichen Propheten hätten nur für Israel gesprochen und Verheißungen nur für Israel gegeben. Aber hier lesen wir ganz klar, Jeremia war ein Prophet auch für die Nationen, über Israel hinausgehend. Lesen wir dazu auch noch Kapitel 12, Vers 16. Lesen wir euch den größeren Zusammenhang ab Vers 14, Jeremia 12, Vers 14. So spricht der Herr über alle meine bösen Nachbarn, die das Erbteil antasten, das ich mein Volk Israel habe erben lassen. Siehe, ich werde sie aus ihrem Land herausreißen und das Haus Juda werde ich aus ihrer Mitte ausreißen. Und es soll geschehen, nachdem ich sie herausgerissen habe, werde ich mich wieder über sie erbarmen und sie zurückbringen, einen jeden in sein Erbteil und einen jeden in sein Land. Und es soll geschehen, wenn sie die Wege meines Volkes wirklich lernen, sie, das sind jetzt hier die Nationen, die anderen Völker, kann man hier in der Elberfelder in der Fußnote auch nochmal bezeugt sehen. Also wenn diese Nationen die Wege meines Volkes wirklich lernen, sodass sie bei meinem Namen schwören, so wahr der Herr lebt, wie sie mein Volk gelehrt haben, beim Baal zu schwören, so sollen sie mitten in meinem Volk aufgebaut werden. Also die Nationen sollen in Israel aufgebaut werden, sozusagen integriert werden. Wenn sie aber nicht hören, dann werde ich eine solche Nation endgültig ausreißen und verloren geben, spricht der Herr. Ja, wir haben eben bei dem Text zum neuen Bund eben davon gelesen, dass Gott ein neues Herz verheißt. Das ist so das Schlüsselelement des neuen Bundes, nicht ein von außen auferlegtes Gesetz, sondern eine von innen geschehende Erneuerung. Und das finden wir auch vorher schon verheißen. Schlagen wir auf Kapitel 24, Vers 7. Ich lese Jeremia 24, Vers 4. Da geschah das Wort des Herrn zu mir: So spricht der Herr, der Gott Israels, wie diese guten Feigen, so sehe ich die Weggeführten von Juda zum Guten an, die ich von diesem Ort in das Land der Chaldäer weggeschickt habe. Also Jeremia hatte hier eine Vision von einem Korb, in dem Feigen waren, und es waren dabei gute Feigen und es waren faule Feigen. Und die Feigen standen jetzt für verschiedene Gruppen aus Israel. Und zwar die einen für die weggeführt waren nach Babylon und für die anderen, die im Land geblieben waren. Was würdet ihr jetzt so spontan sagen? Welches waren die guten Feigen und welches waren die schlechten Feigen? Bemerkenswerterweise waren die guten Feigen diejenigen, die nach Babylon weggeführt worden waren. Und die schlechten Feigen repräsentierten die, die im Land geblieben waren und sich nämlich diesem von Gott verordneten Willen widersetzt hatten, nach Babylon weggeführt zu werden. Und über die guten Feigen, also über die, die weggeführt waren, sagt Gott hier, also über die, die ich von diesem Ort in das Land der Chaldäer, also nach Babylon weggeschickt habe, Vers 6, ich richte mein Auge auf sie zum Guten und bringe sie in dieses Land zurück. Hier haben wir also eine Rückkehrverheißung. Ich baue sie auf und breche nicht ab, pflanze sie ein und reiße nicht aus. Ja, hier haben wir wieder diese Anspielung auf diese Schlüsselbegriffe von Jeremia, das Abbrechen und Einpflanzen. Und jetzt Vers 7, ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein, denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Hier sehen wir sehr schön zusammen, sehr schön, wie diese Dinge alle zusammengehören. Wegführung nach Babylon und die Rückkehr. Und in Jeremia ist sehr oft die Rede von einer Rückkehr ins Land. Und diejenigen, die an eine zukünftige Wiederherstellung glauben, verstehen oft sehr vorschnell diese Aussagen als so, als würde Israel halt, als würde Gott Israel in der Zukunft oder auch heute durch diesen Zionismus, die Wiederherstellung des Staates Israel seit 1948, als würde Gott das darin erfüllen oder im Tausendjährigen Reich. Aber hier ist ganz klar, es geht um die Wegführung nach Babylon und es geht um die Wiederzurückführung nach 70 Jahren. Und genau in diesem Zusammenhang eben auch die Verheißung, ich gebe ihnen ein neues Herz, sie werden mich erkennen, sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Das ist immer diese ein wiederkehrender Begriff im Rahmen des, ja, einer Bundesbeziehung Gottes zu seinem Volk. Sie werden mein Volk sein, ich werde ihr Gott sein. Die Gemeinschaft auf Grundlage einer Bundesverheißung. Ja, wie gesagt, hier finden wir eigentlich schon den neuen Bund. Neues Herz, Rückführung. Und jetzt gucken wir uns das mal an bei Mose, 5. Mose 30, finden wir nämlich schon genau dasselbe. Ich hoffe, ihr kennt 5. Mose so ganz grob, dass es darum geht, dass dem Volk auch die ganzen Gebote nochmal vorgelegt werden, bevor sie in das Land einziehen, dass ihnen der Segen und der Fluch vorgelegt werden. Wenn sie sich an die Gebote halten, werden sie Segen haben. Wenn sie sich nicht dran halten, werden sie Fluch haben. Und dann heißt es in Kapitel 30, lese ab Vers 1, 5. Mose 30, ab Vers 1, und es wird geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Nationen, woher der Gott dein Gott, wo der Herr dein Gott dich verstoßen hat, und du umkehrst zum Herrn deinem Gott und seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute befehle, du und deine Kinder mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dann wird der Herr dein Gott dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und er wird dich wieder sammeln aus all den Völkern, wohin der Herr dein Gott dich zerstreut hat. Also auch hier eine Verheißung der wieder erneuten Sammlung, der Wiederzurückführung in das gelobte Land. Auch dieser Begriff, ich werde dein Geschick wenden, kommt da immer wieder vor, auch bei Jeremia. Und es bezieht sich hier klar auf die Zurückführung aus Babylon. Also dass das Volk aus dem Land wieder ausgespuckt wird, das war dann in Kapitel 29 schon. Und hier in Kapitel 30 schon die Andeutung der Rückführung. Vers 4, lese ich weiter, 5. Mose 30, Vers 4. Wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären, selbst von dort wird der Herr, dein Gott, dich sammeln, von dort wird er dich holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter in Besitz genommen haben, und du wirst es in Besitz nehmen. Und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher werden lassen als deine Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Also im Grunde hier auch schon etwas wie der neue Bund. Zurückführung ins Land und das neue Herz. Gott selbst ist es, der am Herzen wirkt, es beschneidet. Ja, kehren wir zurück zu Jeremia. Dieser kleine Exkurs nach Mose war nur, um zu zeigen, dass auch wenn der neue Bund nur an dieser einen Stelle erwähnt wird in Jeremia als neuer Bund, als Begriff, so haben wir doch diesen Gedanken, diese Verheißungen der Rückführung und Wiederherstellung schon bei Mose und auch an vielen anderen Stellen der prophetischen Bücher. Jeremia wieder. Eben hatten wir gelesen 24, jetzt machen wir weiter mit Kapitel 25, also wir arbeiten uns langsam vor auf dieser Stelle hin, Jeremia 31. Und um das genau zu belegen, dass wirklich diese Wiederherstellung gemeint ist nach der babylonischen Gefangenschaft, lesen wir jetzt Jeremia 25, Vers 11 und 12. Vers 10 fange ich an. Und ich lasse unter ihnen verloren gehen die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Geräusch der Mühlen und das Licht der Lampe. Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden. Ja, ganz klar, Verheißung der Wegführung nach Babylon. Und diese Nationen werden dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Ganz konkrete Verheißung der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft. Vers 12, und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, suche ich am König von Babel und an diesem Volk ihre Schuld heim, spricht der Herr, und am Land der Chaldeer, und ich mache es zu ewigen Einöden und so weiter. Hier sind schon ganz klar von den 70 Jahren die Rede. Und jetzt können wir noch mal etwas weiter blättern nach Kapitel 27, Vers 22. Und sie sollen nach Babel gebracht werden und sollen dort bleiben bis zu dem Tag, da ich nach ihnen sende, spricht der Herr, und ich sie heraufhole und sie an diesen Ort zurückbringe. Wegführung nach Babel, Rückführung nach 70 Jahren. Kapitel 29, Vers... Ja, ich lese ab Vers 7. Da heißt es dann über die Situation in Babel. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe. Hat jemand eine Luther-Übersetzung? Und ist gerade auch aufgeschlagen? Ja, lies mal bitte aus Luther.
Suche des Stadtfestes, dahin ich euch habe lassen, wegführen.
Danke. Genau, es ging um diese ersten Worte. Suche der Stadt Bestes. Ein ganz oft zitiertes Wort, das halt auch oft 1:1 auf uns übertragen wird. Aber es geht darum, dass damals die Exiljuden in Babylon nicht gegen Babel irgendwie rebellieren sollten, sondern es war halt Gottes Wille, dass sie da waren und sie sollten da den Frieden der Stadt oder das Beste der Stadt suchen. Das muss man wirklich heilsgeschichtlich sehen, kann man nicht 1:1 so übertragen auf uns, dass wir heute irgendwie politisch aktiv sein sollten. Also das ging konkret um die Situation damals in Babylon. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, Vers 8, der Gott Israels, lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen und hört nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn Lüge, weissagen sie euch in meinem Namen, ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Also es gab halt zu der Zeit Jeremias auch viele falsche Propheten, die halt Jeremia widersprochen haben und gesagt haben, nein, das kann überhaupt nicht, ist nicht Gottes Wille, dass ihr da nach Babylon geht und so weiter. Denn so spricht der Herr, Vers 10, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Vers 14 in der Mitte noch. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr, und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Ja, gerade dieser Vers 14 und auch viele andere Verse hier aus dem Zusammenhang sind Verse, die von den Dispensationalisten angeführt werden, zu sagen, ja, wir erwarten doch die Rückführung Israels aus allen Nationen. Das ist das, was sich heute vor unseren Augen erfüllt. Die Juden kehren nach Palästina zurück, haben 1948 ihren Staat gegründet und das wird noch viel weiter gehen, dass da auch der Tempel wieder gebaut werden wird, dass es ein tausendjähriges Reich geben wird, wo Israel das Zentrum der Welt ist. Aber das kann man mit diesen Versen nun wirklich nicht belegen, denn hier ist ganz klar davon die Rede nach 70 Jahren. Und diese 70 Jahre sind natürlich längst vorbei. Es war im 6. Jahrhundert vor Christus, wurde Israel aus Babylon wieder zurückgeführt. Übrigens war es ja Daniel, der Prophet Daniel, der dann diese Stellen aus Jeremia beachtet hat und gesehen hat, hier steht ja nach 70 Jahren. Und diese 70 Jahre in Daniels Situation waren dann demnächst vorbei und erschöpfte Hoffnung und hat dann dem Volk dementsprechend auch geweissagt und Visionen empfangen. Also diese 70 Jahre finden wir dann auch bei Daniel wieder und die Rückführung ist dann auch tatsächlich so geschehen, wie sie vorausgesagt wurde. Kapitel 29 waren wir jetzt und ich lese einfach noch ein paar Verse auch aus Kapitel 30, dass wir uns heranarbeiten an Kapitel 31. Kapitel 30, Vers 3. Denn siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wende ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda, spricht der Herr, und ich bringe sie in das Land zurück, das ich ihren Vätern gegeben habe, damit sie es in Besitz nehmen. Vers 7. Wehe, denn groß ist jener Tag, jener ist wie er, und es ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob. Doch wird er aus ihr gerettet werden. Denn an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr der Herrscharen, da zerbreche ich sein Joch von deinem Hals und zerreiße ich deine Stricke, und Fremde sollen ihn nicht mehr dienstbar machen, sondern sie werden dem Herrn, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecke. Hier haben wir das Stichwort Zeit der Bedrängnis für Jakob in Vers 7. Und das ist für diejenigen, die an diese Wiederherstellung Israels buchstäblich glauben, auch so ein Stichwort und sagen, ja, das ist die große Drangsal. Diese große Drangsal, die wir ja auch im Neuen Testament dann als Stichwort finden, das ist eben speziell für Jakob, speziell für Israel eine Zeit. Aber hier sehen wir, dass mit diesem Stichwort zumindest hier auch gemeint ist, das, was sie damals von den Babyloniern erlitten haben. Und dann natürlich eine Verheißung, wo wir schon sehen, die Wiederherstellung, dass diese Wiederherstellungsverheißung doch darüber hinausgeht, über das, was dann nach der Rückführung im 6. Jahrhundert vor Christus geschehen ist. Nämlich in Vers 9, dass Gott verheißt ihnen, einen König David zu erwecken. Das ist etwas, was wir auch nächste Woche dann nochmal ausführlicher sehen werden, was sich dann wirklich noch auf die Zukunft bezieht, denn wenn wir jetzt vom Königtum David, zum Königsthron Davids ausgehen, der auch sehr viel mit dem Neuen Bund zu tun hat, da stimmt es tatsächlich, dass sich das nicht alles damals erfüllt hat. Denn es gab kein ununterbrochenes Königtum auf dem davidischen Thron und keinen ewigen Nachfolger Davids, der auf seinem Thron buchstäblich herrschen würde. Das hat sich zumindest buchstäblich irdisch nicht erfüllt. Die Frage ist, ob sich das in dem Herrn Jesus vielleicht doch erfüllt hat. Da gehen wir dann nächstes Mal drauf ein. Aber jetzt schon mal die Andeutung, dass es natürlich nicht nur sich auf das bezieht, was im 6. Jahrhundert vor Christus geschah. Und ich lese jetzt Jeremia 30 ab Vers 18. So spricht der Herr: Siehe, ich will das Geschick der Zelte Jakobs wenden und über seine Wohnungen will ich mich erbarmen und die Stadt wird auf ihrem Hügel wieder erbaut und der Palast wird an seinem rechten Platz stehen und Lobgesang und die Stimme der Spielenden sollen wieder von ihnen ausgehen. Vers 21. Und sein Mächtiger wird wieder aus ihm selbst sein und sein Herrscher aus seiner Mitte hervorgehen und ich will ihm Zutritt gewähren und er wird mir nahen. Denn wer ist es, der sein Herz verpfändet, um zu mir zu nahen, spricht der Herr, und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Das habe ich jetzt deshalb gelesen, weil hier wieder in Vers 21 auch die Rede davon ist, sein Mächtiger wird wieder aus ihm selbst sein und sein Herrscher aus seiner Mitte hervorgehen. Also das Königtum Israels, eine Wiederherstellung des Königtums wird hier verheißen. Und das ist natürlich etwas, was sich so nicht buchstäblich erfüllt hat, denn es gab, ja, das Israel wurde zwar wieder als Nation hergestellt, es gab auch einen etwas bescheidenen Tempel, aber mit dem Königtum und der königlichen Herrschaft in Israel war es doch nie wieder so, wie es unter David war. Wenn wir zum Beispiel an die Zeit der Makkabäer denken, es gab da Fürsten, aber nicht einen davidischen König. Oder denken wir an die Zeit des Neuen Testaments selbst. Es war kein davidischer König, sondern Herodes war ein Edomiter, also eigentlich ein nicht Israelit, der da König war in Israel und natürlich unter Fremdherrschaft der Römer. Aber tatsächlich gab es einen Daviditen zur Zeit des Neuen Testaments, nämlich den Herrn Jesus, den wahren David. Ich lese noch 30, Vers 23. Siehe, ein Sturmwind des Herrn, sein Grimm ist hervorgebrochen, ein wirbelnder Sturmwind, auf den Kopf der Gottlosen wirbelt er herab. Nicht wendet sich die Glut des Zorns des Herrn, bis er getan und bis er ausgeführt hat die Pläne seines Herzens. Am Ende der Tage werdet ihr das verstehen. Hier haben wir so einen Begriff am Ende der Tage oder auch nach diesen Tagen, werden wir gleich noch öfters mal lesen. Und da meinen auch viele, damit sei also nur die Endzeit gemeint, also Endzeit als Terminus Technicus für das, was auch heute noch zukünftig sei mit Wiederkunft Jesu und einem tausendjährigen Reich. Aber das muss nicht unbedingt damit gemeint sein, sondern am Ende der Tage, das kann auch einfach heißen, nach diesen Tagen, nachdem diese Tage vorbei sind, die hier verheißen werden, nämlich diese 70 Jahre Gefangenschaft. Danach werden sie das verstehen. Oder auch eben besonders, wenn der Herr Jesus kommt und die neutestamentliche Offenbarung, was hier ja eben auch alles schon angedeutet ist, dann werden sie verstehen. Dann wird ihnen die Erkenntnis geöffnet werden, weil Gott sich in dem Herrn Jesus natürlich noch viel weiter geoffenbart hat als hier im Alten Testament. Jeremia 31, sind wir gleich angekommen, um den Zusammenhang wieder zu haben. Jeremia 31, Vers 23, so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, dieses Wort wird man widersprechen im Land Juda und in seinen Städten, wenn ich ihr Geschick wende. Der Herr segne dich, du Weide der Gerechtigkeit, du heiliger Berg, und Juda und alle seine Städte werden miteinander darin wohnen. Bauern und die, die mit der Herde umherziehen, denn ich habe die erschöpfte Seele reichlich getränkt und jede schmachtende Seele gefüllt. Darum heißt es, ich wachte auf und ich sah umher, mein Schlaf war mir köstlich gewesen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Und das ist jetzt dieser Begriff, den ich meinte, also am Ende der Tage oder siehe, Tage kommen, der Blick in die Zukunft. Das finden wir auch in Vers 31, Vers 38, wenn ihr das euer Auge schon mal schweifen lasst. Über dieses Kapitel, also Vers 27 zuerst, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da sehe ich das Haus Israel und das Haus Juda, Samen von Menschen und Samen von Vieh. Und es wird geschehen, wie ich über sie gewacht habe, um auszureißen, abzubrechen, niederzureißen, zugrunde zu richten und zu vernichten, ebenso werde ich über sie wachen, um zu bauen und zu pflanzen. Also hier wieder diese Schlüsselbegriffe des Dienstes Jeremias, er kündigt das Abreißen an, aber auch wieder das Bauen und Pflanzen. Vers 29, in jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Väter haben unreife Trauben gegessen und die Zähne der Söhne sind stumpf geworden, sondern jeder wird wegen seiner Schuld sterben. Jeder Mensch, der unreife Trauben ist, dessen Zähne sollen stumpf werden. Genau in diesen Zusammenhang hinein, dieser ganzen Wiederherstellungsverheißungen, ist jetzt dieser Text, den wir eben zu Beginn gelesen haben, über den neuen Bund. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Wir werden diese drei Verse jetzt nur kurz durchgehen. Was ist hier mit dem neuen Bund eigentlich verheißen? Was ist damit eigentlich gemeint? Vielleicht erstmal die Frage überhaupt, was ist ein Bund? Man kann das Wort, das hebräische Wort für Bund nicht so von seiner etymologischen, also von der Wortgeschichte her irgendwie erklären. Also es heißt im Hebräischen Beret, und da gibt es verschiedene, unter Gelehrten verschiedene Theorien, von welchem anderen Wort sich das herleitet. Aber das wollen wir jetzt weglassen, weil das ist alles spekulativ, das ist schwierig. Bei dem deutschen Wort Bund wäre das einfacher. Bund hat oder auch Bündnis mit Verbindung zu tun. Also dass zwei Seiten irgendwie verbunden werden. Das drückt das eigentlich auch schon ziemlich gut aus. Aber von diesem deutschen Bund her können wir, von diesem deutschen Wort her können wir natürlich nicht das hebräische Wort erklären. Ich habe bei einem Gelehrten eine sehr schöne Definition gelesen, die ihr euch vielleicht merken solltet und vielleicht auch heute Nachmittag nochmal abfragen zu Hause, ob ihr irgendwas aus der Predigt behalten habt. Dann vielleicht diese Definition. Was ist ein Bund? Ein Bund ist eine durch Blut besiegelte, souveräne Beziehungszusage Gottes. Also ein Bund ist eine Beziehungszusage Gottes, die durch Blut besiegelt ist und souverän von Gott verordnet ist. Also eine Beziehungszusage. Und da lässt sich ein Bund am ehesten vergleichen mit dem Ehebund. Die Ehe ist eine verbindliche Beziehung. Der Mann hat im biblischen Bild der Ehe eine kleine Autoritätsstellung oder Vorrangstellung innerhalb dieses Bundes, aber man kann natürlich dem Mann nicht unbedingt jetzt hier, wenn ich von einer souveränen Beziehungszusage Gottes spreche, mit das 1:1 übertragen. Aber als Bund an sich, als Beispiel für einen Bund, für eine verbindliche Beziehung, für eine geregelte Beziehung, ist die Ehe da eigentlich eine sehr schöne Veranschaulichung für den Bund. Das sage ich deshalb, weil eben halt auch diese Vertreter der Israel-Wiederherstellungstheorie sagen, die Gemeinde habe mit dem neuen Bund entweder gar nichts zu tun, also es gibt sehr extreme Vertreter dieser Richtung, sagen, die neutestamentliche Gemeinde hat mit dem neuen Bund nichts zu tun. Denn die Gemeinde sei ein Volk Gottes, das allein aus Liebe, aus Gnade irgendwie mit Gott in Beziehung sei. Und das hätte nichts mit einem Bund zu tun, weil der würde ja aus Regeln oder so bestehen. Aber das ist ungefähr wie wenn man sagen würde, ja, ein Ehebund ist nicht nötig, denn wenn man sich lieb hat, dann kann man auch so zusammenleben. Versteht ihr das? Also dieses total Unverbindliche, das wird da so auf die Gemeinde übertragen. Und Gott hat aber zu der Gemeinde keine unverbindliche Liebes- oder Gnadenbeziehung, sondern eine verbindliche. Wir werden das gleich sehen, dass der neue Bund natürlich für die Gemeinde gilt. Es ist eine Beziehungszusage Gottes für das neutestamentliche Volk Gottes. Neues Testament heißt übrigens im Griechischen nichts anderes wie neuer Bund. Koine Diatheke. Diatheke, der Bund oder das Testament. Koine, also wenn ihr eine griechische Ausgabe des Neuen Testaments habt, dann steht vorne drauf Koine Diatheke, Koine Neu, Diatheke, Testament. Und ist eben auch das Wort für Bund. Also eine Beziehungszusage Gottes, die souverän von Gott verordnet ist. Das heißt, es gibt daran nichts zu verhandeln. Es ist nicht so, wenn man was miteinander vereinbart, dass das gegenseitig ausgehandelt wird, sondern Gott sagt einfach, so ist es. Und dann ist es auch so. Der Mensch hat daran nichts mitzuhandeln. Und durch Blut besiegelt. Nämlich einen Bund schließen. Das heißt wirklich einen Bund schneiden oder zerschneiden. Das haben wir hier in Vers 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Das Wort, was hier steht für schließen, heißt wirklich schneiden oder zerschneiden. Karat. Also wie Karate so ähnlich, hat aber nichts mit Karate zu tun, nur um als Eselsbrücke, um sich das zu merken. Weil dieser Begriff kommt immer dann vor, wenn Gott sagt, er macht einen Bund oder er schließt einen Bund, das können wir quer durch die Bibel, das können wir jetzt natürlich in der Zeit nicht machen, aber einen Bund schließen heißt im Alten Testament einen Bund schneiden. Und das kommt daher, dass zu dem Einweihungsritual von Bündnissen eben gehörte, Opfertiere zu zerschneiden. Jetzt könnten wir 1. Mose 15 aufschlagen. Machen wir nicht, weil die Zeit nicht reicht. Da ist es halt so, dass Gott mit Abraham den Bund schließt und da werden auch Tiere zerteilt und so rechts und links ausgelegt und Gott geht in der Mitte durch. Das war so dieses Ritual der Bundesschließung und genau das finden wir auch in Jeremia 34 und das schlagen wir jetzt mal auf, eben weil es halt so interessant ist, um genau dieses Bündnisritual hier zu sehen, auch in Jeremia. Jeremia 34, Vers 18. Und ich will die Männer, die meinen Bund übertreten haben, die Worte des Bundes nicht gehalten, den sie vor mir geschlossen haben, wie das Kalb machen, das sie entzwei geschnitten und zwischen dessen Stücke sie hindurchgegangen sind. Die Obersten von Juda und die Obersten von Jerusalem, die Hofbeamten und die Priester und das ganze Volk des Landes, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind. die will ich in die Hand ihrer Feinde geben und die Hand derer, die nach ihrem Leben trachteten. Und ihre Leichen sollen Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß dienen. Also hier geht es natürlich um den alten Bund, der wurde übertreten. Und Gott wird die Übertreter machen wie das Kalb, das sie in zwei geschnitten haben. Also bei dieser Bundesschließung, das Opfertier, das blutete, das repräsentierte den Fall, dass der Bund nicht eingehalten war. Ein Bund war also immer eine Beziehung auf Leben und Tod. Wenn der Bund nicht eingehalten war, war die Konsequenz der Tod. Und dieses Opfertier repräsentierte das Schicksal dessen, der also den Bund brechen würde. Und ein Bund wird eben in der Bibel eigentlich immer mit Blut oder mit einem Opfer eingeweiht. Auch der Noah-Bund, auch da gab es Opfer. Aber eben halt auch der erste Bund, ja, der Sinai-Bund, der wurde in Blut eingeweiht, mit Blut eingeweiht. Schlagen wir dazu auf Hebräer 9, Vers 18. Dann können wir nämlich schon mal den Finger in Hebräer drin lassen, weil wir hoffentlich gleich noch drauf zurückkommen. Hebräer 9, Vers 18. Ich lese mal schon Vers 12, Hebräer 9, Vers 12. Der Herr Jesus ist nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Und dann ist hier noch die Rede von dem Blut von Böcken und Stieren und so weiter. Und dann Vers 18, da ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Mose und von Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk und sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Ein Bund in Blut. Und der neue Bund, der sich im Neuen Testament erfüllt, wo erfüllt er sich? Auch durch Blutvergießen, und das ist jetzt für euch wahrscheinlich für alle nichts Neues, durch das Blutvergießen des Herrn Jesus. Wir schlagen auf Lukas 22. Lukas 22, Vers 19. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der neue Bund ist auch durch Blut eingeweiht, mit Blut besiegelt, und zwar durch das kostbarste Blut des ganzen Universums, nicht durch Blut von Opfertieren, nicht durch Blut von irgendwelchen sündigen Menschen, sondern durch das Blut des eingeborenen und sündlosen Sohnes Gottes, der sein unschätzbar kostbares Blut am Kreuz vergossen hat. Das für euch vergossen wird, sagt der Herr Jesus hier, zu 12 israelitischen Männern. Und es war ein Bund, wenn wir zum Text von Jeremia 31 zurückkommen, der geschlossen werden sollte mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. Tatsächlich ein Bund speziell für Israel. Und hier sitzt der Herr Jesus in Israel mit 12 israelitischen Männern und sagt, das Blut des Bundes wird jetzt vergossen, der Bund wird jetzt gestiftet, wird jetzt eingeführt, wenn ich am Kreuz sterbe, wenn für eure Sünden gesühnt wird, für euch, die ihr 12 israelitische Männer seid und für alle, die durch euch zum Glauben kommen werden, denn in 1. Korinther 11 wiederholt Paulus genau diese Worte für die Gemeinde. Und von daher ist schon klar, dieser Bund gilt nicht irgendwie nur gebürtigen Juden, sondern allen, die in diesem Glauben zu diesem Glauben berufen wurde und für die der Herr Jesus sein Blut am Kreuz vergossen hat. Mit Christi Tod hat Gott sich verbürgt, dass der Bund gar nicht gebrochen werden kann. Weil dieser Fluch des Bundes, also wenn der Bund gebrochen würde, gleich bei der Einweihung des Bundes getragen wurde. Das wurde also vorweggenommen, der Fluch. Und er wurde nicht schattenhaft stellvertretend durch Tiere, sondern wirksam stellvertretend durch den souveränen Bundesgeber. Also hier sehen wir so einen Zusammenhang auch zwischen alten und neuen Bund. Der Fluch, dass der Bund nicht gehalten wurde, der alte hat den Herrn Jesus getroffen, er starb am Kreuz als blutiges Opfer, um diese Sünde zu sühnen, die wir als Gesetzesbrecher auf uns geladen haben. Und er kann nicht mehr gebrochen werden, weil das Blut des neuen Bundes eben auch, also auch das, weil es auch das Blut des neuen Bundes ist und es vergossen wurde am Kreuz und damit ein für alle Mal feststeht, dass der Herr Jesus als wirksamer Stellvertretender für uns das Blut vergossen hat. Als wirksamer Mittler des neuen Bundes, als souveräner Bundesgeber selbst. Ich habe jetzt meine Punkte, die ich am Anfang aufgezählt habe, Jeremia 31 auszulegen und zu zeigen, dass der neue Bund gültig ist für die Gemeinde. Das habe ich jetzt mal schon etwas zusammengefügt, weil das, denke ich, auch zusammengehört. Wir haben jetzt also gesehen, was ist ein Bund? Eine durch Blut besiegelte souveräne Beziehungszusage Gottes. Und wir haben gesehen, wie der Herr Jesus diesen neuen Bund, ja, wie auch dieses Stichwort aus Jeremia aufgreift in Lukas und diesen Bund einführt. Sehen wir noch weiter in Jeremia, was dieser neue Bund eben mit sich bringt. Das wäre dann Jeremia 31, Vers 32. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Also hier wird der neue Bund im Gegensatz gesetzt zu dem ersten Bund oder alten Bund, nämlich als Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, der Bund am Sinai, der Bund des Gesetzes. Den haben sie gebrochen. Der neue Bund ist ganz anders. Er ist nicht ein auferlegtes Gesetz, sondern, Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel, und hier ist es nochmal gesagt, mit dem Haus Israel, übrigens wird hier dann nicht mehr aufgezählt, Israel und Juda, mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Vielleicht da noch, um da noch drauf einzugehen, Israel und Juda, wird hier ja in Vers 31 gesondert gesagt. Da schließe ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Und das betont, dass Israel und Juda, die getrennten Teile Israels, wieder zusammengefügt werden, auch in eins unter dem neuen Bund. Und das sieht man jetzt auch hier dann in Vers 32, da wird Juda gar nicht mehr erwähnt, sondern Israel wird allgemein gesehen. Dieses Thema könnte man auch nochmal jetzt quer durch Jeremia und durch die Bibel studieren, dass Gott aus diesem Getrennten wieder eins machen wird. Und in diesem Vereinigungs-, in diesem Sammlungsprozess zählen dann eben halt auch nicht nur Nachkommen Abrahams dazu, sondern auch aus den Nationen, die werden da mit einverleibt. So wie es in Epheser 2 und 3 halt auch heißt, die einst entfremdet waren von Gott, ohne Bürgerrecht Israels, die werden mit einverleibt und dürfen Miterben der Verheißung sein. Und was bewirkt dieser Bund dann? Vers 32 weiter. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Also der neue Bund bringt eine innere Veränderung durch Gott statt einer von außen auferlegten Gesetzesregelung. Innere Veränderung statt äußere Gesetze. Das ist natürlich etwas, was wir was im Hebräer eben auch zitiert wird, diese ganze Stelle, was im Neuen Testament betont wird, dass wir von Herzen gehorsam geworden sind, dass Gott eine innere Veränderung durch den Glauben und durch das Wort Gottes an uns bewirkt hat. Aber es ist auch eine Sache, die noch nicht ganz erfüllt ist. Wir haben noch dieses sündige Fleisch an uns und unser Herz ist halt nicht nur auf Gott und seinen Willen ausgerichtet, sondern halt auch, solange wir noch im Fleisch sind, auf die Sünde. Und deshalb bezieht sich dieser neue Bund diese neue Verheißung tatsächlich auch auf etwas Zukünftiges, wenn das vollkommen erfüllt sein wird, wenn Gott in der Auferstehung uns ein vollkommen neues Herz geben wird. Und da haben wir also in dem neuen Bund schon diese typische Spannung in der Prophetie, in der biblischen Prophetie mit dem Kommen Jesu, hat sich schon jetzt etwas erfüllt, aber andererseits ist es noch nicht da. Also schon jetzt eine Anzahlung darauf, aber die endgültige Erfüllung, die steht noch aus. Und Vers 34, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Der neue Bund bringt die Gemeinschaft mit Gott durch Gottes Handeln, nicht durch Menschenwerke. Das ist diese typische Bundesverheißung. Auch beim alten Bund war das immer schon verheißen, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Aber wann? Ja, wenn ihr den Bund haltet beim alten Bund. Aber hier kommt es nicht darauf an, dass Menschen das tun, sondern Gott ist es, der das Herz verändert und dann zusagt, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und da führt dann kein Weg dran vorbei, weil es ganz in Gottes Hand liegt. Vers 34 weiter. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Also der neue Bund bringt volle Erkenntnis Gottes durch Christus, im Gegensatz zum Schatten des Alten. Also auch hier haben wir ein schon jetzt im neuen Bund. Schon jetzt dürfen wir ja mit aufgedecktem Angesicht den Herrn Jesus anschauen. In ihm hat Gott sich vollkommen geoffenbart. Im neutestamentlichen Wort haben wir eine solche Fülle der Offenbarung Gottes und Erkenntnis Gottes, dass wir Gott schon fast wie von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber letztlich wird sich das natürlich vollkommen noch in der Zukunft erfüllen. Und der neue Bund bringt die Erkenntnis Gottes nicht mehr durch eine menschliche Mittlerschaft, wie wir das im alten Bund hatten, durch Priester, sondern wir haben ein allgemeines Priestertum. Wir haben zwar keine unmittelbare Erkenntnis Gottes, diese Gottes Unmittelbarkeit ist eine Sache des Schwärmertums, der Charismatiker und vor allen Dingen auch ja, der heidnischen Religiosität, aber wir haben eine Erkenntnis durch Mittlerschaft Christi und die ist eben direkt für jeden Gläubigen vorhanden. Er kann direkt selbst das Wort Gottes lesen, das ist zum Beispiel etwas, wo im 1. Johannesbrief drauf angesprochen wird, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, 1. Johannes 2, sondern ihr alle habt die Salbung des Heiligen Geistes, durch das Wort Gottes haben wir alle diese Erkenntnis. Wer wirklich gläubig ist, wer wirklich das Evangelium, auch wenn es nur in einer Miniaturform kindgemäß, sag ich mal, verstanden hat, der hat schon eine Erkenntnis Gottes. Denn das ist das ewige Leben, Gott zu erkennen, sagt der Jesus in Johannes 17. Gott zu erkennen durch den Herrn Jesus. Vers 34 am Ende, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Also der neue Bund bringt die volle Sündentilgung. Und das ist eben das, was wir eben schon gesehen haben, dass der Jesus durch sein teures Blut diese Sünden ein für alle Mal getilgt hat. Nicht durch Tieropfer, die immer wieder gebracht werden mussten und dann war immer wieder ein Denken daran, ja, ich habe gesündigt, habe neu gesündigt, wieder gesündigt, brauche wieder Vergebung, sondern unsere Sünden sind schon jetzt ein für alle Mal vergeben und in der Ewigkeit wird kein Gedenken mehr daran sein. Schon jetzt gilt diese Zusage, dass Gott unsere Sünden nicht mehr gedenkt und in der Ewigkeit wird das auch ganz erfüllt sein, dass überhaupt nicht mehr der Sünden gedacht werden wird. Und so haben wir gesehen, der neue Bund, diese ganzen Verheißungen beziehen sich vom Zusammenhang her auf die Zurückführung der Juden nach der babylonischen Gefangenschaft. Aber hier in Jeremia 31 natürlich weit darüber hinausgehend auf das, was durch den Herrn Jesus kommen sollte. Und darin sehen wir eigentlich auch diesen ganzen Zweck der Zurückführung. Das Volk musste nach der babylonischen Gefangenschaft zurückgeführt werden in sein Land, damit Gott seinen Heilsplan durch Israel, den Messias, den Erlöser in die Welt zu bringen, erfüllen konnte. Das sieht man hier auch so an dieser zeitlichen Abfolge, die hier schon angedeutet ist. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Und dann, also das ist Vers 31, und dann steht aber in Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Also das ist nicht nur eine punktuelle Zeit, wo die Juden eben zurückgeführt wurden aus Babylon, sondern das ist etwas zeitlich Ausgedehntes. Gott führt sie zurück in das Land, um dann eine Zeit zu haben, wo er diesen neuen Bund einführt, nämlich bis dahin, dass der Jesus dann in das sozusagen wiederhergestellte, also aus der babylonischen Gefangenschaft wiederhergestellte Israel hineinkam als Erlöser und das Erlösungswerk dann am Kreuz vollbrachte und den neuen Bund einführte. Ja, wir haben also gesehen, dass der neue Bund der Gemeinde gilt. Ich habe die Stellen eigentlich schon erwähnt gehabt. Lukas 22, das Abendmahl, wiederholt in 1. Korinther 11, wo Paulus das sagt, an Korinther, die im Gegensatz beim Abendmahl nicht 12 israelitische Männer waren, sondern da viele aus dem Heidentum bekehrt waren, Korinther. Eine andere Stelle, die man noch ergänzen kann, 2. Korinther 3, wo auch der neue Bund erwähnt wird. Das ist auch ganz klar gesagt, dass es der neue Bund uns heute gilt. Zweiter Korinther 3, Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns aus tüchtig werden, etwas zu denken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Also Paulus spricht hier über seine Aufgabe als Apostel. Er muss sich hier gewissermaßen rechtfertigen. Wer ist er eigentlich als Apostel? Er ist ein Diener des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Der Buchstabe ist hier das alte Gesetz Moses und der neue Bund wird als Geist bezeichnet. Denn der Buchstabe tötet, das alttestamentliche Gesetz verurteilte zum Tod, der Geist aber macht lebendig. Also der neutestamentliche, der Geist des Evangeliums verurteilt nicht, sondern erweckt zu neuem Leben. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine gegraben, in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Also hier wird das nochmal gegenübergestellt, Buchstaben von bei Mose, das Gesetz, der Dienst des Geistes ist der Dienst des Evangeliums, ist der Dienst des neuen Bundes. Also hier haben wir eins der Vorkommen von dem Begriff neuer Bund im Neuen Testament. Paulus ist ein Diener des neuen Bundes und deshalb muss der Bund eben in der Jetztzeit gelten, weil Paulus ja speziell auch ein Heidenapostel war und das ja halt auch in diesem ganzen Zusammenhang der Gemeinde geschrieben ist. Auf den Hebräerbrief habe ich schon hingewiesen, wo eben auch ganz klar aus Jeremia zitiert wird und gezeigt wird, das ist das, was sich jetzt erfüllt hat in unserer Zeit. Wie kann man dann aber meinen, der neue Bund würde uns nicht gelten? Es gibt da bei denjenigen, die an die Wiederherstellung Israels im Tausendjährigen Reich glauben, eben verschiedene Erklärungsversuche. Sie sagen einmal grundsätzlich, das ist hier nur an Israel gerichtet und das ist nur irdisch gemeint, wie eben alle alttestamentlichen Verheißungen sich nur auf irdische Dinge in Bezug auf Israel beziehen würden. Aber das ist hiermit eigentlich schon widerlegt, weil wir gesehen haben, das ist nun mal etwas, was der Gemeinde gilt, die Verheißung des neuen Bundes, und dass wir als Heidenchristen mit einverleibt sind da in diese Verheißungen an Israel. Darby meinte, also Darby, ein Begründer des Dispensationalismus, wir hätten nur an den Vorrechten des neuen Bundes, und zwar im Geist, Anteil, aber nicht im Buchstaben. Und da sehen wir, dass er das, was wir gerade aus 2. Korinther gelesen haben, direkt eigentlich auf den Kopf stellt. Denn, also er meint, im Buchstaben würde sich das noch erfüllen, im Tausendjährigen Reich. Im Buchstaben, also buchstäblich, aber mit dem im Buchstaben ist nicht buchstäblich gemeint, hier in 2. Korinther 3, sondern nach dem alten Bund. Und da haben wir eben das grundsätzliche Problem dieser Annahme, dass Israel buchstäblich wiederhergestellt würde im Tausendjährigen Reich. Das wäre nämlich ein Rückschritt in den alten Bund. Und da müssten wir jetzt den Hebräerbrief noch studieren, dass da eben die Rede ist von all diesen Schattenbildern, von den Tempeln, von den Tieropfern, von dem aaronitischen Priestersystem. Ja, und ich habe mal mit so einem solchen Vertreter gesprochen und ihm gesagt, ja, aaronitisches Priestersystem, das kann doch nicht wiederkommen. Er sagte doch, ja, im Tausendjährigen Reich wird wieder das aaronitische, also das mosaische Priestertum wiederhergestellt. Aber das passt einfach nicht zusammen. Der neue Bund kann nicht mit dem alten vermischt werden. Das wäre ein Rückschritt in der Heilsgeschichte. Diese Konstrukte der Dispensationalisten, das sind armselige Rettungsversuche ihres theologischen Systems. Also sie versuchen dann zu sagen, es gebe zwei verschiedene neue Bündnisse, einen für die Gemeinde, einen für Israel, aber das lehrt die Schrift einfach nicht. Das wurde dann wieder revidiert, dann haben sie gesagt, es gibt doch nur einen neuen Bund und davon gibt es zwei Aspekte, einen Aspekt für Israel, einen für die Gemeinde. Also auch wieder nur ein Konstrukt, die Schrift lehrt das nicht. Wir sehen hier in Jeremia, es lässt sich nicht trennen, was hier buchstäblich an Wiederherstellungsverheißungen gegeben wird und an geistlichen Segnungen. Beides gilt ein und demselben Volk. Und da werden wir dann beim nächsten Mal, so Gott will, anknüpfen, diese buchstäblichen Dinge, die sich halt noch erfüllen werden. Jerusalem, der Tempel, was hat das, ja, wie ist das zu verstehen, auch im Blick auf die Zukunft. Zusammenfassung, wir haben gesehen, wann und wie erfüllt sich der neue Bund. Zum einen aus der Rückkehr aus Babylon, nach der 70-jährigen Gefangenschaft. Da haben wir aber nur eine Vorschattung dessen, dass von etwas, was darüber hinausgehend gemeint ist. Also Wiederherstellung Israels ja, aber im Sinne einer Rückkehr aus Babylon. Und das war nur ein Vorschatten für größere Dinge, nämlich für die Erlösung im Neuen Testament, das schon jetzt, aber auch für etwas, was noch in der Zukunft kommt, für ein noch nicht. Es stimmt, dass noch nicht alle Verheißungen des neuen Bundes erfüllt sind. Aber eine getrennte Erfüllung, besonders für das Israel nach dem Fleisch, wird nicht gelernt und ist nicht denkbar. Wer am Bund teilhat, dem gelten die Verheißungen des neuen Bundes. Wir wollen Gott danken, dass wir an diesem neuen Bund teilhaben dürfen und uns diese Verheißungen gelten. In welchem Sinne, werden wir nächstes Mal sehen. Jetzt dürfen wir für heute dem Herrn Jesus danken, dass er sein kostbares Blut des Bundes vergossen hat, um uns diese ewige Sündenvergebung und ewige Gemeinschaft mit Gott unwiderrufbar zu erkaufen. Amen.